uns mit ein paar Liedern auf die Bibelstunde einstimmen dürft. Gerne bei dem ersten Lied Sünde an dein Feuer mitsingen. Das Ja, das ist Freude singen wir voraussichtlich als zweites dann.
Aus aller Not, Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott. Wann es mich bewahren, wenn der Satan droht, du bist der Retter, Herr von Sünd und Tod. In der Welt nach Dunkel, leuchte mir als Stern, Herr, bleibe bei mir, sei mir niemals fern. Quelle des Lebens und der Freude Quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not, Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott. Bald wird uns leuchten Gottes ewiges Licht, freue dich, Seele, und verzage nicht. Lass die Klagen schweigen, wenn das Lied erschallt. Fülle ich im Glaubens, unser Herr kommt bald. Quelle des Lebens und der Freude Quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not, Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott.
Das nächste Lied heißt Golgatha, das haben wir vor zwei, drei Veranstaltungen eingeführt. Wir wollen das weiter üben, als Gemeinde lernen, weil es ein wunderschönes Lied ist über die Vergebung, die wir durch das haben, was Jesus am Kreuz getan hat.
Du mich siehst, kamst du auf die Welt zu dienen. Weil du mich liebst, hast du dich selbst hingegeben. Ich hab's nicht verdient, doch du hast das Werk vollendet und mich mit Gott versöhnt. Für mich geschlagen, für mich getragen, die Last meiner Sünden. Für dich will ich singen, mein Leben soll bezeugen, Jesus, du lebst, Halleluja. Der Sieg ist dein, auf Golgatha wurde ich befreit. nun hat der Tod die Macht verloren, denn du lebst, dein Grab ist leer. Als du für mich am Kreuz warst, dein Herz voller Güte, als du für mich bezahlt hast, selbst für deine Feinde, hast du vollkommene Liebe. Deshalb sing ich Halleluja. Der Sieg ist dein. Auf Golgatha wurde ich befreit. Nun hat der Tod die Macht verloren, denn du lebst, dein Grab ist leer. Bin der Sohn befreit, der ist wirklich frei, du hast es vollbracht, Jesus, du. Sieg ist dein, auf Golgatha wurde ich befreit. Nun hat der Tod die Macht verloren, denn du lebst, dein Grab ist leer. Halleluja, der Sieg ist dein. Auf Golgatha wurde ich befreit. Nun hat der Tod die Macht verloren. Denn du lebst, dein Grab ist leer.
Guten Abend, liebe Geschwister, und herzlich willkommen zu der heutigen Bibelstunde zum Studium des Galaterbriefs. Schön, dass ich euch auf den Weg gemacht habe. Ich freue mich, dass ich nach den letzten 2 Wochen Auswärtsdienst wieder bei uns sein darf und mit euch hier vor Ort das Wort studieren darf. Gut, dass ihr euch aufgemacht habt. Eure Bibel dabei, Alfred hat schon aufgeschlagen, ist schon hungrig, kann sich nicht abwarten, bis es losgeht. Herrlich, so soll es sein. Ihr dürft gerne mit mir eure Bibel aufschlagen im Galaterbrief. Ich möchte euch noch einmal heute die Verse vorlesen und dann wollen wir mit dem Gebet beginnen und unser Studium fortsetzen. Galater Kapitel 4, die Verse 21 bis 31, die 10 Verse studieren wir gerade. Es sind schon da auch, ich glaube, 3 Bibelstunden in diesen Versen drin und heute machen wir dort weiter. Aber als Erinnerung, es ist ja ein bisschen Pause gewesen. Dort heißt es, sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht. Denn es steht geschrieben, dass Abraham 2 Söhne hatte, einen von der Magd und einen von der Freien. Aber der von der Magd war nach dem Fleisch geboren, der von der Freien jedoch durch die Verheißung. Dies hat einen bildlichen Sinn, denn diese Frauen bedeuten 2 Bündnisse. Einen von Berg Sinai, das ist in die Sklaverei hineingebirgt, das ist Hagar. Denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien, entspricht aber dem jetzigen Jerusalem. Denn es ist mit seinen Kindern in der Sklaverei. Das Jerusalem droben aber ist frei und das ist unsere Mutter. Denn es steht geschrieben, freu dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebirst, brich in Jubel aus und rufe laut, die du keine Geburtswehen erleidest. Denn viele sind die Kinder der Einsamen mehr als derjenigen, die einen Mann hat. Ihr aber, Brüder, seid wie Isaak, Kinder der Verheißung. Aber so wie damals der nach dem Fleisch Geborene den nach dem Geist Geborenen verfolgte, so ist es auch jetzt. Aber was sagt die Schrift? Stoße die Magd und ihren Sohn hinaus, denn der Sohn der Magd soll nicht mit dem Sohn der Freien erben. Daher, Brüder, sind wir nicht Kinder einer Magd, sondern der Freien. So tiefe, so lehrreiche, so gute und wichtige Worte. Und damit sie in unser Herz hineinsprechen, damit wir auch da mündiger werden, durch diese Verse die Schrift zu lesen, sie zu verstehen, lass uns beten im Gebet, dass der Herr das uns schenkt und selbst unser Lehrer ist. Ich lade euch ein und ich mache den Abschluss. Amen. Amen. Jesus, es ist wirklich ein Vorrecht, dass wir als deine Gemeinde an diesem Ort, in dieser Weise uns versammeln dürfen, unter dein Wort kommen dürfen, gemeinsam lesen, verstehen, zu suchen und auf dich hören. Ja. Und somit eins sind im Glauben, eins in der Anbetung, eins in dir. Ja, das ist wirklich ein Vorrecht, ein Privileg, dass wir das so erleben dürfen, dass wir nicht alleine sind und ja, auch so dadurch aneinander uns freuen, an dem Glauben des anderen uns erfreuen dürfen. Ich danke dir für diesen herrlichen Abschnitt. Der ist so tief, der ist so reich und der ist auch so wichtig. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du wirklich Weisheit gibst, auch da weiterhin auszulegen und uns da mündig zu machen, dein Wort zu lesen, das ganze Wort zu lesen. Von der ersten bis zur letzten Zeile ist dein offenbarter Wille über deinen Sohn und die Rettung in ihm für die ganze Welt. Danke, danke dafür, dass wir auch aus diesem Abschnitt lernen dürfen, von dem Apostel Paulus lernen dürfen, wie wir die Bibel zu lesen haben, wie wir sie zu verstehen haben und wie wir sie auch anzuwenden haben. Danke dafür. Ja, so befehle ich auch uns mit den anderen Geschwistern und schließe mich den Gebeten an, Herr, befehle ich dieses Studium und uns dir an, im Glauben und im Vertrauen dir, dass du jedem das geben wirst zur rechten Zeit, was er braucht. Amen. Die Verse 21 bis 31, 10 Verse, in denen es darum geht, das Gesetz richtig verstehen. Warum schreibt Paulus diese Verse, um was geht's? In welchem Zusammenhang erwähnt er das? Er zeigt ja auf, wie er warnte die Galater und erklärt den Galatern, dass das Evangelium und das Gesetz, dass man das verstehen muss, dass diese beiden Dinge nicht vereinbar sind. Man kann das Gesetz nicht zum Evangelium hinzufügen in dieser Art und Weise, dass es darum unsere Gerechtigkeit nicht nur dadurch zu bekommen, aber auch in der Gerechtigkeit zu bleiben. Das heißt, er erklärt die Funktion des Gesetzes, er erklärt das, was das Gesetz ist, von seiner Wirkung an den Menschen. Er erklärt das, auch, wie lange das einem Menschen gilt, das Gesetz. Und dann, nachdem er das auch getan hat, könnt ihr euch bestimmt erinnern, dann kommt ein sehr persönlicher Teil vom Apostel Paulus in diesem Brief. Und nachdem er sein Herz da ausgeschüttet hat, nimmt er sich noch einmal Zeit und zeigt auf, wie man das Gesetz, wie man es lesen muss und wie man es eben dann auch anwenden soll. Und er wundert sich mehr oder weniger über die Galater, die eigentlich unter das Gesetz wieder zurückkehren wollen, nicht mal zurück, sondern die unter das Gesetz wollen. Die waren ja dann noch nicht, noch gar nicht, sondern sie wollen dahin, da sich drunter stellen von dem Boden, von dem Christus sie eigentlich befreit hat. Und er sagt ihnen, wie könnt ihr da zurück, wieso wollt ihr unter das Gesetz? Wisst ihr nicht, habt ihr das Gesetz nicht gelesen? Wisst ihr nicht, was in dem Gesetz steht? So seine Argumentation ist, wenn man verstehen würde, was im Gesetz steht, dann würde man das ja nicht machen. Und so beginnt ein Abschnitt, und darum mag ich und liebe diesen Abschnitt, weil es jetzt nicht nur die Wahrheit nochmal deutlich gemacht wird, warum wir nicht unter das Gesetz zurück dürfen, sondern es erklärt auch, in welcher Art und Weise, wie wir die Schrift und damit das Gesetz auch zu lesen haben. Es ist bestimmt euch schon aufgefallen, dass wenn er sagt, in Vers 21, sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Das ist dieser Vorwurf, ihr wollt unter dem Gesetz sein, hört ihr es nicht, habt ihr es nicht richtig gelesen? Und wenn er jetzt anfängt, darüber zu sprechen, über dieses Gesetz und was das Gesetz sagt, dann geht er nicht in 2. Mose Kapitel 20 oder er geht jetzt nicht in 5. Mose, er geht auch nicht ins 3. Buch Mose, sondern er geht ins 1. Buch Mose, er geht zu der Geschichte Abraham. Also er beginnt und sagt, hört ihr das Gesetz nicht? Das heißt, für Paulus bedeutet das Gesetz jetzt nicht nur die 10 Gebote, es bedeutet auch jetzt nicht, okay, das Ritual oder das Zeremonialgesetz, wie manche versuchen, das zu unterscheiden, sondern er versteht das Alte Testament und das, was Mose geschrieben hat, vom 1. Buch Mose bis 5. Buch Mose, und so wird das auch verwendet, die Tora heißt es dann. Das heißt, im Hebräischen versteht man das als Weisung, Weisung Gottes. Das ist ein anderer Begriff für Gesetz. Und wenn er sagt, hört ihn nicht Gott sprechen, hört ihr nicht Gott reden, Gott gibt euch eine Anweisung, gibt euch Weisung, das ist das Wort Torah. Daher auch diese Überheblichkeit der Juden anderen Menschen gegenüber, weil sie in der Torah Gottes Reden für sich selbst verstehen. Und dann sagen sie, Gott redet zu uns, er gibt uns Weisungen, nicht den Nationen, nicht den Heiden. Gott hat zu uns gesprochen. Daher diese Überlegenheit oder auch dieser Hochmut gegenüber den anderen. Gott spricht zu mir, nicht zu dir. Uns hat er das Gesetz gegeben. Habt ihr eine Tora? Habt ihr ein Gesetz? Nee, wir haben es. Und in dieser Weise sagt Paulus, er spricht jetzt nicht nur explizit nur von den 10 Geboten, wenn er sagt, hört ihr nicht das Gesetz, sondern er spricht vom Ganzen, und er sagt, ihr müsst das Gesetz als Ganzes verstehen, wozu ist es gegeben? Und es beginnt nicht einfach im 2. Buch Mose, die stehen am Berg Sinai und bekommen das Gesetz. Oder es ist auch nicht einfach nur das 3. Buch Mose, wo die ganzen Opfergesetze eingeführt sind. Oder die Zusammenfassung im 5. Buch Mose, sondern es ist die ganze Geschichte. Das heißt, Gott schreibt eine Geschichte, sie ist wirklich passiert. Es gab Menschen, es gab einen Abraham, es gab eine Hagar, es gab die Kinder, es gab wirklich diese Dinge. Aber Gott schreibt mit den Menschen und durch diese Menschen eine Geschichte und mit dieser Geschichte eine Botschaft, eine Tora, eine Weisung, damit wir Gottes Plan und Gottes Wege mit uns verstehen. Das heißt, all das gehört auch zum Gesetz. Und in dieser Weise hat Paulus schon im Römerbrief gesagt, dass die Gerechtigkeit Gottes wird nicht durch das Gesetz erlangt, aber wird bezeugt durchs Gesetz und die Propheten. Ihr wisst bestimmt Römer Kapitel 3, ich glaube auf Vers 21 heißt das. Das heißt, Wir lesen das Gesetz nicht als das, dass es uns rechtfertigt, aber wir lesen das Alte Testament, wir lesen die 5 Bücher Mose als das, dass wir lernen, auf wie Gott uns erklärt, auf welchem Weg wir gerechtfertigt werden. Und dazu dient auch die Geschichte Abrahams. Und die Menschheit hat gesündigt, die Menschheit hat sich von Gott entfernt, und Gott ruft sich einen Mann heraus, einen Heiden, er erwählt ihn aus den Nationen, und er ist ein Götzendiener, und er ist weder heilig noch gerecht noch gut. Und Gott ruft einen aus den Nationen, und aus diesem einen bildet er und schafft er sich ein Volk. dass er dann als mein Volk betitelt und sagt, das ist sein Volk, Gottes Volk. Und so wie Gott mit diesem Abraham und so mit diesem Volk, das aus Abraham kommt und entstammt, handelt, so erzählt er uns die Geschichte von einem wahren Volk, von dem wahren Volk, das er sich erwählen wird aus den Nationen. So wie er aus Abraham aus den Nationen holte, so wird er einst sich ein Volk sammeln aus allen Nationen. Und auch das wird ein Götzendiener sein, sie weder nach ihm gesucht noch nach ihm gefragt haben. Und er wird sie zu einem Volk machen und aus allen Nationen wird er sie sammeln. Das hat er verheißen. Und das, da sind wir mitten in dieser Geschichte drin. Und so dieses Eigentliche, das wahre, die wahre Sammlung, die wahre Rettung, das ist vorgeschattet und vorerzählt und vorgebildet in der Geschichte Abrahams. Und da gibt es so viele Linien, so viele Parallelen, die zu berücksichtigen sind, genau, dass man da genau hinschauen muss und somit wirklich einiges zu lernen ist. Aber bei all dem ist es einfach nur herrlich, diese 10 Verse, die sagen uns, wie wir eigentlich, worauf wir achten müssen, wenn wir das Alte Testament lesen. Es sind 3 Punkte im Wesentlichen, auf die ich letztes Mal immer wieder darauf hingewiesen habe. Wir müssen genau hinschauen, was steht. So, die Geschichten, man hat sie schon oft gehört, oft gelesen, dann denkt man kennt sie. Und deswegen trotzdem nochmal genau gucken, was wird gesagt, was steht da. Dann erst gehen wir hin und sagen, okay, und was bedeuten die? Das machen wir heute weiter. Und dann, nachdem wir das getan haben, fragen wir uns, und wie ist das eben anzuwenden? Und diesen Weg muss man einfach gehen. Es ist wirklich jetzt, mittlerweile kann ich sagen, vor vielen Jahren bin ich hergekommen, durfte ich hier meinen Dienst beginnen. Und das war das Erste, was ich getan habe, zu zeigen, dass wie man das Alte Testament liest, so wie man die Bibel als Ganzes liest. Ich kann mich erinnern, kann ich noch meine erste Predigt hier halten, das war noch da, da ging es um das Geschlechtsregister von Jesus und mal vom Alten Testament, sozusagen wie auch so ein Geschlechtsregister beginnt an zu reden, und aber nur in Christus. Das war von Anfang an mein Anliegen und das sind wirklich viele Jahre her. Und wenn ich jetzt darüber rede, dann ist es für mich so, auf der einen Seite rede ich über das, was ich schon die ganze Zeit gemacht habe oder schon sehr lange gemacht habe, aber ich weiß, die Gemeinde hat sich verändert, es sind viele neu dazugekommen und manchmal es ist unfair ihnen gegenüber, die das von Anfang an nicht hatten. Und dann denke ich, okay, das hatte ich schon gemacht, da gehe ich nicht so viel drauf ein. Und ihr versteht diese Spannung, auf der einen Seite die alten Hasen nicht zu langweilen und die neuen Hasen dann trotzdem nicht zu verlieren oder sie abzuholen. Und das ist immer und immer wieder die Herausforderung. Ich hoffe, der Herr schenkt Gelingen. Wir haben dafür gebetet, dass er es tut. Ich war die Tage auf einer Freizeit. Es war sehr interessant. Wir in den Mittagspausen haben die Veranstalter 2 Stühle bei uns am Tisch übrig gelassen, damit die Leute sich immer wieder zu uns setzen. Die wollten wahrscheinlich, dass ich ein bisschen abnehme. So, kommt man kaum zu essen. Die Leute, die saßen schon da, bevor wir zum Tisch kamen, haben sich schon auf die Stühle gesetzt, weil sie Fragen haben. Und da saß eine Frau zu mir und wir sprachen über bestimmte Dinge, sie hat Fragen gehabt. Und dann war es sehr interessant, dann hat sie gesagt, ja, ich war schon mal mit dir auf einer Freizeit, das ist schon sehr lange her. Das war doch auch mal eine Osterfreizeit, glaube ich, oder so, hat sie mir erzählt. Und ich sagte, ja, wirklich? Ich sagte, ja, doch, das vor vielen Jahren war ich schon mal mit dir. Und ich sagte, okay. Und dann sagt sie, aber kann es sein, dass du dich verändert hast? Und ich sage, wie meinst du das? Kann es sein, dass du jetzt anders lehrst und anders predigst? Und ich sage, ja, warum? Und die, ja, jetzt versteht sie es. Damals hat sie es nicht verstanden. Und dann dachte ich, es liegt an mir, weil ich echt süß, gell? Sie dachte, irgendwie lehrst du jetzt anders, oder? Und dann habe ich gesagt, wirklich, ich habe gesagt, nee, ich habe mich nicht verändert, du hast dich verändert. Und das ist, was ich denke, was wichtig ist, es braucht oft Zeit. Diese Wahrheiten habe ich damals genauso gelehrt, wie ich sie das letzte Mal gelehrt habe, das an der Wahrheit hat sich nicht geändert, das mache ich seit vielen Jahren, aber nicht jeder ist immer gleich in dem Stand, dass er auch in der Lage ist, zu vernehmen. Man hört es und sagt, ah, okay, man muss nicht unbedingt das auch als falsch empfinden, aber es braucht bestimmte Dinge, man muss auch einiges im Leben durchmachen, der Herr muss auch einiges am Herz wirken und auf einmal, das ist anders und fühlt sich vielleicht sogar anders an. Oder eben tiefer, oder man bekommt noch mehr Erkenntnis. Und das fand ich sehr witzig. Hast du dich verändert? Ich bin natürlich so äußerlich vielleicht schon, aber jetzt ein paar Haare weniger. Aber Aber inhaltlich nein, aber für sie hat sich das so angefühlt, ich habe was anderes, ich lehre anders. Und ich habe gesagt, dann die Frau ist erkrankt. Und in ihrem Ringen und ihrem Suchen und ihrem Fragen nach diesem Weg mit Gott hat der Herr das Herz weich gemacht. Und auf einmal hat sie anders zugehört. Und das fand ich sehr interessant, dass ihre Biografie und ihr Leben der Herr dadurch sie vorbereitet hat, die Botschaft zu hören, und auf einmal war sie neu. Und von daher hoffe ich, nicht für euch für Leid und für Krankheiten, aber ich hoffe, dass der Herr auch nach vielen Jahren, auch wenn wir schon vor vielen Jahren uns mit diesen Fragen und diesen Dingen beschäftigt haben, dass der Herr in der Zeit unser Herzen tiefer, breiter gemacht hat oder weicher gemacht hat oder den Boden vorbereitet hat, sodass diese Dinge neu in uns wieder hineinfallen dürfen auf den Boden und wirklich Frucht bringen. Das ist auch mein Gebet. Ihr dürft so, ja. Von daher hoffe ich, dass auch diese Auslegung dieser wichtigen Verse dazu beiträgt. Bei der Vorbereitung hörte ich oder las ich von einem Prediger über diesen Abschnitt, und der sagte, es gibt kaum Predigten darüber. Und das ist jetzt nicht ein Text, Verse 21 bis 31, wenn man jetzt überlegt, über was soll ich am Sonntag predigen? Und da sagt man, ach, Galater Kapitel 4, Vers 21 bis 31, so dann predige ich mal darüber. Und er schrieb selbst, dass da viel Verwirrung darüber besteht und dass die Leute sich zwar bemühen, aber irgendwie nicht, da es ein Durcheinander gibt in diesem, wer ist was und warum, und hier ist ein bisschen komplex. Es ist nicht kein klassischer Predigttext, den man nimmt, und ich habe gedacht, schade eigentlich, denn die sind wirklich, wirklich so. Würden diese Verse öfters gepredigt werden, wäre so viel Missverständnis ausgeräumt. Die Gemeinde wäre schon von Anfang an wirklich gut ausgerichtet sein, auch in wichtigen Fragen, über die so viel Spannung und Spaltung gibt. Das ist ein Grund. Diese Verse werden nicht gelehrt, die werden nicht gepredigt. Es sei denn, da macht jemand halt am Fortlauf mal Galaterbrief, dann muss man da durch. Ja? Aber sonst ist es kein Bibeltext, den man einfach so frei wählen würde, wenn man einen Text predigen sollte. Vielleicht gibt es ein paar, aber ich kenne, bin ich noch nicht so begegnet. Ja? Da nimmt man lieber andere Verse. Von daher, was steht da? Was haben wir gesehen bis jetzt? Wenden wir uns diesen Versen zu, schauen wir uns diese an. Was steht da? Paulus sagt, das Gesetz hat gesprochen oder Gott hat geredet. Und es ist herrlich, es ist so herrlich, dass er immer sagt, denn es steht geschrieben, denn es steht geschrieben. Ihr findet das in diesen wenigen Versen dreimal begründete, das, was er jetzt erklärt. Immer, denn es steht geschrieben, schaut mal in Vers 22. Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte. So beginnt er. Es steht geschrieben. Dann schaut man in Vers 27. Dann sagt er, denn es steht geschrieben, freu dich, du Unfruchtbare. Und dann kommt ein Zitat aus Jesaja 54. Und dann findet ihr das Ganze noch einmal in Vers 29. Aber was sagt die Schrift? Stoße die Magd. Das heißt, in diesen schon so knappen 10 Versen, inhaltlich so tief, bezieht sich Abraham dreimal auf die Schrift und sagt, was steht geschrieben. Er legt das Ganze und belegt seine Position, erklärt, in wie muss man die Schrift verstehen. Und er erklärt, wie man Abrahams Geschichte zu verstehen hat. Er erklärt übrigens, das ist so herrlich, wie man Jesaja 54 zu verstehen hat in diesem Zusammenhang. Da geht eine neue Welt auf, das zeige ich euch auch. Und dann erklärte aber auch, wie man dann 1. Mose 21 zu verstehen hat, diesen Hinauswurf der Magd und Ismaels, dass sie gehen sollten. Das ist ja humanistisch oder sozial, und das ist ja alles so, das kann man doch nicht machen. Man kann doch nicht rausschmeißen und in die Wüste schicken, das geht doch nicht. Und dann hat Gott das ja noch für richtig befunden. Und warum? Da alle, ich sag Humanisten, die regen sich darüber auf, was ist das für ein Gott und so weiter. Aber das hat, wenn man die versteht, was Gott uns zu sagen hat, dann begreifen wir auch, warum Gott das gut geheißen hat und gesagt hat. Daher stoße die Magd und ihren Sohn hinaus. Das ist ein Befehl des Herrn. Also warum? Und wenn wir erst das ganze Bild haben, wenn wir wissen, wie wir das, diese Geschichten, das Gesetz zu lesen haben, dann beginnen auch solche Aussagen wirklich Sinn zu machen und wir beginnen Gott zu verstehen und seinen Plan. Von daher sehr, sehr lehrreich. Aber immer von der Schrift. Gute Lektion, gute Verse, die Schrift besser kennenzulernen. Also, das Erste ist, er sagt, schaut genau hin, was sagt das Gesetz? Und dann beginnt er und sagt, Abraham hat zwei Söhne. diese zwei Söhne kommen von zwei verschiedenen Frauen und diese zwei verschiedenen Frauen bedeuten zwei verschiedene Bündnisse. So beginnt er. Da gibt es einen Sohn und in der Geschichte lesen wir, das ist einer, der nach dem Fleisch geboren ist. Da hat versucht, Abraham Gott zu helfen und ihm die Verheißung zu erfüllen. Und das ist aus dem Fleisch geboren. Und da gibt es einen anderen Sohn, er wurde aus Verheißung geboren. Das heißt, die waren nicht mehr in der Lage, ein Kind zu zeugen. Und dann hat Gott gesagt, aber ihr kriegt es trotzdem, ich mach's. Ein Jahr später, nach der Verheißung, kam das Kind. Und das ist die Geschichte mal grob zusammengefasst. Also Abraham hatte aus seinem Leben, seine Geschichte, zwei Frauen. Die erste Frau war eine Freie, die war keine Sklavin, aber sie hatte eine Sklavin, also eine Magd, das ist die Hagar. Und sie kam aus Ägypten und so bekam Abraham von einer Sklavin eine Nachkommenschaft und er bekam von einer Freien eine Nachkommenschaft. Und das hatte alles einen Grund. Bei all dem Durcheinander und bei all dem Fehlern, die Abraham gemacht hat, das ist doch so herrlich, oder? Bei all diesen Fehlern hat Gott aber genau das haben wollen. Denn er wollte dadurch etwas uns zeigen. So in dem Wissen, dass das für uns eine sehr lehrreiche Lektion sein wird und er somit das Evangelium vorschattet, hat er das in Christus, in seiner Gnade und Liebe und Erlösung, hat er das ertragen und auch geschehen lassen, damit wir etwas daraus lernen. Aber das ist erstmal, was da steht. Und das haben wir uns schon in den letzten Male angeschaut. Das sind die Verse 21 bis 23. Jetzt kommen wir dahin, dass wir das schauen, wie interpretiert Paulus diese Abrahamsgeschichte, wie interpretiert er diese zwei Söhne, diese zwei Frauen. Und er beginnt und sagt nochmal, und da steigen wir wieder ein, da heißt das, dies hat einen bildlichen Sinn. Und darüber sprach ich schon letztes Mal, das heißt, dort heißt es, dies hat einen allegorischen Sinn. Und die Allegorie, das heißt, es hat eine Übertragung, einen übertragenen Sinn. Das muss man übertragen, das muss man verstehen. Das heißt, hier ist die Rede von etwas, das bedeutet etwas anderes. Es ist zwar wirklich passiert, es ist wirklich Geschichte. Es gab einen Abraham, es gab die beiden Söhne, es gab die beiden Frauen. Das ist ohne Frage. Aber was die Schrift oder was Paulus erklärt ist, das muss man bildlich verstehen. Und das ist, weil die letzte Bibelstunde am 20. März habe ich versucht zu sagen, das hat einen geistlichen Sinn und Geistliches muss man geistlich verstehen. Und so beginnt er und sagt, also wir müssen das deuten, wir müssen es interpretieren. Und das Schöne ist, wir müssen es nicht erfinden, sondern er gibt uns vor, die Schrift gibt uns vor, wie wir das zu verstehen haben. Wie haben wir es zu verstehen? Denn diese Frauen bedeuten zwei Bündnisse. So wichtig, zwei Bündnisse. Jetzt, er hat von zwei Söhnen erzählt, von zwei verschiedenen Frauen erzählt und jetzt sagt er, diese bedeuten, das hat ein Bild, einen bildlichen Sinn und es gibt zwei Bündnisse. Was ist ein Bund? Ein Bund definiert die Beziehung zwischen Mensch und Gott. So nach der Schrift, vom Gesetz her, gibt es, Gott stellt Voraussetzungen, wie man Gott nahen darf, wie man Gott mit Gott eine Beziehung führen kann und Gott setzt Voraussetzungen fest. Und es gibt in der Schrift zwei Bündnisse und die sind uns alle bekannt und ich denke, ihr kennt sie auch alle. Das sind zwei Bündnisse und da heißt es, er beginnt das zu erklären, also wenn wir verstehen wollen, wie wir Gott nahen, wie mit wir Gott Gemeinschaft haben können, wie wir mit Gott eine Beziehung führen wollen, dann müssen wir uns die Geschichte Abrahams anschauen. Und an dieser Geschichte Abraham mit diesen zwei verschiedenen Frauen, mit zwei verschiedenen Söhnen, lernen wir, es gibt zwei Wege. Und an diesen beiden lernen wir, an diesen beiden Bündnissen lernen wir, wie die Gemeinschaft mit Gott erlangt werden kann. Und jetzt beginnt er und erklärt es. Also diese zwei Bündnisse. Und sagt er, im Vers 24, eines vom Berg Sinai, das ist der erste. Der Berg Sinai, und dann erklärt er, das ist in die Sklaverei hineingebürt. Das ist Hagar. Denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien und entspricht aber dem jetzigen Jerusalem. Okay? Also er beginnt und jetzt, das ist interpretieren. Aber das, nochmal, das macht Paulus. In dem Fall erklärt die Schrift uns die Schrift. Wir kommen eine Erklärung von der Schrift, was es bedeutet. Für was steht Berg Sinai? Wir wissen, für was der Berg Sinai steht. Was ist passiert? Gott führt. Also wir haben Abraham, wir haben Isaac, wir haben Jakob, richtig? Und wir haben dann die 12 Stämme und sie landen irgendwann in Ägypten. Sie kommen aus Ägypten, Gott führt sie aus Ägypten heraus, er rettet sie und bringt sie in die Wüste. Er bringt sie wohin? An den Berg Sinai und gibt ihnen dort das Gesetz. Und dann sagt er, das ist die Definition, das ist der Weg, das ist der Bund, den wir miteinander schließen. Auf diesem Weg werden wir miteinander Gemeinschaft haben. Und das ist der Berg Sinai. Und interessant, aber wo stand er? Im verheißenen Land? In Arabien heißt das hier. Das ist der Berg Sinai in Arabien. Das heißt, er führt sie hinaus. Sie sind noch in der Wüste. Sie sind nicht im verheißenen Land. Sie sind in der Wüste. Und um deutlich zu machen, dass dieser Bund ein Bund der Wüste ist, ein Bund der Sklaverei ist, schließt er mit denen diesen Bund an diesem Berg in Sinai, Steinwurf entfernt, verzeiht mir dieses Bild, von Ägypten entfernt. Ja. Das ist nicht die Freiheit. Die sind nicht im verheißenen Land hier angekommen und Gott sagt, jetzt kriegt ihr einen Bund, ich verspreche, wir bleibt und ihr bleibt und ich Segen und all das. Nein, nein, nein. Er gibt in diesen Bund, bevor er anfängt, mit ihnen diesen Weg zu gehen und sie ins verheißene Land hineinzukommen. Und sagte, wenn ihr all das tut, dann mache ich auch beide. Das ist das. Haltet ihr euch daran und ich halte mich daran, dann Segen, dann Verheißung, dann Erbe, dann Land. Alles, ihr bekommt das auf dieser Grundlage. Und dann macht es Gott nicht ohne Grund am Anfang. Um zu zeigen, jetzt probiert's mal. Probiert mal so ins Land der Verheißung zu kommen. Probiert mal so den Segen zu bekommen. So die, und Paulus sagt, so herrlich, eines vom Berg Sinai, und dann sagt er, das ist in die Sklaverei hineingebürgt. Das heißt, alle die unter diesem Bund, und wir wissen jetzt, von welchem Bund da die Rede ist, das ist der mosaische Bund. Das ist der Bund, den Gott durch Mose gegeben hat, zusammengefasst und verkörpert in den 10 Geboten, die wir so alle gut kennen. Und dieser Bund steht für was? Für Sklaverei. Was haben wir bisher schon von dem, ich greife schon ein bisschen raus, aber ich hole euch auch von hinten wieder ab. Was haben wir bisher schon alles gelernt über Sklaven und Freie? Wer ist ein Erbe? Wer bekommt? Der Sklave erbt nicht. Und das ist wichtig. Das heißt, alle, die unter diesem ersten Bund sind, alle, die unter dem mosaischen Bund sind, alle, die unter dem Gesetz sind, die betrachtet die Schrift und sagt, ihr seid im Stand von wem? Von Sklaven. Denn die Parallele ist nämlich Haggai. Hagar, nicht Haggai. Hagar. Das ist die Parallele. Und das war eine Sklavin und alle ihre Nachkommen sind Sklaven. Und Sklaven erben nicht. Sie bekommen nicht. Sie sind nicht in der Lage zu erben. Das ist, was Paulus deutlich macht. Wir müssen das Gesetz genau lesen, wir müssen die Geschichte Abrahams lesen, damit wir das Gesetz richtig verstehen, damit wir Israel richtig verstehen und damit auch wirklich verstehen, was Gott von Anfang an gesagt hat, auf welchem Weg gibt es wirklich Segen und von welchem Segen ist überhaupt die Rede. Und liebe Geschwister, ich sage es noch einmal, weil diese Verse nicht gepredigt, nicht gelehrt, zumindest nicht richtig, das ist sehr arrogant, wenn ich das sage, aber ich meine es wirklich so, weil das nicht gemacht wird, gibt es so ein Unverständnis bezüglich des Gesetzes, bezüglich Israels und bezüglich der Verheißung, Erbe und alles Mögliche. Warum? Weil das hier übergangen wird. Aber hier haben wir eine so deutliche, so eine klare Auslegung. Und das ist das Wort Gottes. Und da müssen wir uns drunter stellen, uns demütigen und annehmen, was das Wort Gottes lehrt. Und das Wort Gottes lehrt, der Berg Sinai steht für Sklaverei. Jeder, der also in diese Beziehung hineingeboren wird, unter diesem Bund steht, unter diesem ersten Bund steht, der wird vor Gott wie ein Sklave behandelt und entspricht Hagar und Ismael. Hagar und seiner Nachkommenschaft. Das ist der Punkt. Abraham hat zwei Art von Nachkommen gehabt. Zumindest das, was uns die Schrift deutlich macht. Und die eine Nachkommenschaft, die erste, die war von einer Sklavin und in und durch Ismael haben wir eine Linie der Nachkommenschaft. Und für was steht Hagar, für was steht Ismael? Nach dem Fleisch gezeugt. Was bedeutet das? Selber gemacht. von dieser Schöpfung, von dieser Welt. Das ist sehr, sehr wichtig. Dafür steht Hagar, dafür steht Ismael. Und das heißt, alle Nachkommen Abrahams, die aus dem Fleisch gezeugt sind, die sind unter dem ersten Bund, die sind Sklaven und die sind nicht Erben. Das bedeutet, nicht alle Nachkommen Ismaels, die Islamisten, Islam, ja, die sind ja, und die Juden sind die Richtigen. Das ist nicht das. So, das ist in vielen Köpfen so drin. Meine, kannst du mir die Folie kurz zeigen? Und zwar, ich habe jetzt die PDF geschickt, damit es, genau. Ich rede so lange, bis es kommt. So, das ist, Vers 25 heißt es, denn Hagar ist der Berg in Arabien, entspricht aber, und jetzt schaut mal, dem jetzigen Jerusalem. Denn es ist mit seinen Kindern in der Sklaverei. Entspricht aber dem jetzigen Jerusalem. Hagar repräsentiert Nachkommenschaft Abrahams, die aus dem Fleisch gezeugt sind. Und alle die sind unter dem ersten Bund. Und alle die sind Sklaven. Und dann wird erklärt, wie endet der Abschnitt? Was musste mit Hagar und Ismael passieren? Stoße hinaus die Magd. Denn der Freie soll nicht mit dem Sklaven erben. Das ist übrigens, da kommt die Anwendung. Diese Anwendung trauen sich die wenigsten heute auszusprechen, aber es ist wahr. Und weil das nicht verstanden wird, gibt es so ein Riesendilemma um die ganze Israel-Frage. Und auch das, was immer wieder in Israel passiert und die ganzen Engagement und all, weil das hier nicht nur verstanden, sondern auch nicht geglaubt und nicht konsequent angewendet wird. So, ich habe versucht, euch diese zwei Linien mal aufzuzeigen. Und zwar erstmal mal die rote Linie. Könnt ihr das sehen? Rot, ja. Also wir haben Abraham, als den Gott herausgeführt hat und anhand von Abraham er diese Lektion lernt. Und jetzt haben wir eine Linie über Hagar, Ismael, das ist die Frau, das ist der Nachkomme. Und Hagar steht für das Israel nach dem Fleisch. Die Bibel kennt diese Begriffe und sie benennt auch Israel immer wieder. Und Paulus differenziert und sagt auch immer wieder, das ist Israel nach dem Fleisch. Oder schaut auf Israel nach dem Fleisch. Oder schaut auf meine Brüder nach dem Fleisch. Was meint er damit? Er sagt, das sind nicht die wahren Kinder Gottes. Das ist nicht das wahre Israel. Das ist nicht das wahre Volk Gottes. Das ist ein Israel nach dem Fleisch. Er unterscheidet das. Und dieses Volk sind Sklaven. Sie stehen unter dem Gesetz. Und wer unter dem Gesetz ist, ist versklavt und ist kein Erbe. Allein aus diesem, wenn man das verstanden hat, und das in der Schrift sieht und daran glaubt, warum will man dann freiwillig sich als Sklaven wieder einordnen, oder? Im Wissen, ich werde nicht erben. Um was geht's doch? Was hat Petrus uns im ersten Petrusbrief gesagt? Auf was warten wir? Auf ein Erbe, ein unverwelkliches, ein unzerstörbares, ein ewiges, herrliches, kostbares Erbe. Er spricht davon. Darauf leben wir doch hin. Das ist doch unsere Hoffnung, dass wir dieses Erbe empfangen. Aber wo ist dieses Erbe? Was hat Petrus gesagt? Aufbewahrt es für uns im Himmel. Das ist das Erbe, um dieses Erbe geht es. So, wir leben, das ist unsere lebendige Hoffnung, wir leben, dass wir dieses Erbe empfangen. Übrigens, wenn wir das nicht glauben, kein Wunder, dass wir dann Panik kriegen in dieser Welt. Ja, wenn wir unser Erbe hier erwarten, da ist nicht viel zu holen. Aber das ist, die Kinder Gottes erwarten das himmlische Erbe. Und es geht um dieses Erbe. Und die Schrift erklärt uns, wer wird erben, auf welchem Weg wird erben, wer sind die Erben? Und da müssen wir wirklich sehr fein arbeiten, das Wort in gerade Richtung schneiden und Dinge nicht vermischen, durcheinander bringen und so eine komischen Verständnis da kommen, das sogar gegen das Evangelium ist. Also, die Linie ist Hagar und das ist Israel nach dem Fleisch. Ich möchte euch ein, zwei Stellen zeigen, wo Paulus das in dieser Weise verwendet. Nicht, dass ihr sie kennt, aber einfach nochmal nachlesen. Wenn ihr ein Lesezeichen hier in Galater habt, dann geht mit mir in den 1. Korintherbrief und schlagt mal Kapitel 10 auf. 1. Korinther, Kapitel 10. Da geht es darum, um das Essen. Paulus erinnert, übrigens bevor er über das Abendmahl in Kapitel 11 spricht, spricht er schon in Kapitel 10 auch darüber. Und da geht es darum, dass die Korinther an den ganzen Götzenopfern, Essen, die veranstaltet wurden in den Tempel, in denen sie dann gewohnt waren, diese Gemeinschaft zu pflegen. Da wurden Geschäfte abgeschlossen oder Freunde waren da. Und Paulus sagt, Leute, macht es nicht. Habt kein Anteil an den Opferessen und an den Opfern, die den Götzen geopfert werden. Und dann geht ihr zum Gottesdienst, in die Versammlung und feiert ein anderes Opfer. Und dann habt ihr da Gemeinschaft. Ihr wisst ja nicht, mit wem ihr da Gemeinschaft habt. Das ist so der Zusammenhang. Und er erklärt es anhand vom Abendmahl, dass das, wenn wir das Abendmahl feiern, wir ein Gemeinschaftsmahl feiern. Und dann sagt er aber, Vers 18 lese ich euch vor. Um das zu erklären, gebrauchte dieses Bild. Schaut mal, Vers 18. Seht auf das Israel nach dem Fleisch. Sind nicht die, welche dieses Schlachtopfer essen, in der Gemeinschaft mit dem Altar? Was sage ich nun? Dass es einem Götzenopferte etwas sei? Und so weiter. Dann erklärt er das. Aber ich will nur auf das jetzt hinaus in unserem Zusammenhang. Er sagt, sieht doch auf das Israel nach dem Fleisch. Und worauf spricht er an? Er spricht Israel nach dem Fleisch. Und was machen sie? Sie opfern. Auch zur Zeit des Paulus im Tempel. Sie opfern noch. Und er sagt, wenn sie opfern, dann haben sie doch Gemeinschaft an dem Opfer. Und er spricht also die Opferrituale, er spricht das Gesetz an, in dem die Israeliten noch lebten zur Zeit des Paulus. Aber um deutlich zu machen, dass wir es unterscheiden müssen, sagt er, seht doch auf das Israel nach dem Fleisch. Das macht das Israel nach dem Fleisch, denn das ist unter dem Gesetz. Und sie opfern noch und sie bringen noch Schlachtopfer da. Aber das macht das Israel nach dem Fleisch. Das Israel nach dem Fleisch, das ist Hagar, das ist Ismael, das ist irdisch, das ist unter dem Gesetz. Und immer wieder macht Paulus das, indem er das so differenziert. Oder Römer Kapitel 9, geht mit mir weiter ein bisschen zurück zu dem Brief davor, im Römerbrief Kapitel 9. Das ist auch so ein herrlicher Abschnitt, der diese Dinge sehr gut differenziert. Schaut mal, da heißt es, Kapitel 9, Abvers 1, ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht. Das ist schön, gell? Diese Wahrheit ist in Christus. Wobei mein Gewissen mir Zeugnis gibt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit habe und unaufhörlich Schmerz in meinem Herzen, denn ich selbst, ich habe gewünscht, verflucht zu sein von Christus weg, für meine Brüder, für meine Verwandten nach dem Fleisch. Von wem redet er? Die Israeliten sind. Also er redet von Israel und da ist, Paulus ist ein Jude, einer aus dem Stamm Benjamin und er sagt, mir zerreißt das Herz. Übrigens, was für eine Liebe hat er gehabt für seine Brüder, dass er sagt, ich wäre bereit, mich von Christus zu entfernen. Ich muss ehrlich sagen, so weit bin ich nicht. Ganz ehrlich. Ich bin bereit, meine Erlösung aufzugeben, damit sie die Erlösung empfangen. Übrigens, bekommt eine neue Dimension, was das bedeutet. So seid ihr auch schuldig, die Brüder zu lieben, indem ihr euer Leben für sie hingebt, oder? Da bekommt es eine tiefere Bedeutung, wozu Paulus bereit war, es zu tun. Aber er bezeichnet sie und sagt, das sind meine Verwandten. Und zwar, um wen geht es? Es geht um diese Israeliten. Und er nennt sie Brüder nach dem Fleisch. Denn die waren aus dem Fleisch gezeugte Brüder, nicht aus dem Geist. Und um das zu erklären, liest man mit mir ab Vers 6, was er dann sagt. Nicht aber, als ob das Wort Gottes hinfällig geworden wäre. Denn nicht alle, die aus Israel sind, sind Israeliten. Auch nicht, weil sie Abrahams Nachkommen sind, sind sie alle Kinder. Sondern in Isaak wird dir eine Nachkommenschaft genannt werden. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches, die sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommenschaft gerechnet. Es spielt keine Rolle, ob du ein Israelit bist oder nicht. In Bezug auf die Kindschaft Gottes, in Bezug auf die wahre Kindschaft Gottes. Das heißt, ob man wirklich ein Kind Gottes ist und zu seinem wirklichen Volk gehört. Wer gehört Gott? Sagt Paulus, spielt keine Rolle, ob du von Abraham abstammst oder nicht. Das Israel nach dem Fleisch, das ist nicht entscheidende. Das ist nicht entscheidend, auch wenn heute immer das noch proklamiert und gelehrt wird, dass das wohl das Entscheidende. Und dann auf so einen hohen Sockel gestellt, das ist das Volk Gottes, das ist das Augapfel Gottes. Also müssen wir für sie kämpfen und für sie einstehen. Können sie machen, was sie wollen? Können sie machen, in Sünde leben, wie sie wollen? Da ist es Gottes Volk, also das ist gut, was sie machen. Nein, ist nicht gut. Seit wann ist gut, Menschen zu töten? Egal von welcher Seite, seit wann ist das gut? Es steht geschrieben, du sollst nicht töten. Ist doch, steht geschrieben, lieb deine Feinde, gell? Oder hasse sie? Auge um Auge, Zahn um Zahn, steht das auch, oder? Liebe Geschwister, wir wissen doch, was das Evangelium ist, wir wissen doch, was Gott sagt. Aber nur, weil jemand den Titel trägt, Volk Gottes, weil man denkt, das ist ihr nach einem Fleisch, auf einmal ist es gerechtfertigt. So können wir nicht argumentieren. Alle bedürfen der Erlösung, genau die und die spielt keine Rolle. So, und es steht im Wort Gottes, das heißt, nicht die Kinder des Fleisches, die sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommenschaft gerechnet. Die Kinder der Verheißung, das ist der gleiche Begriff. Der eine wurde gezeugt, sagt Paulus im Galaterbrief, nach dem Fleisch, der andere wurde gezeugt nach Verheißung. Das heißt, das eine ist nach eine natürliche Geburt, eine natürliche Abstammung. Das andere ist von Gott gezeugt durch den Heiligen Geist. Die von Gott gezeugt sind durch den Heiligen Geist, die sind Kinder Gottes. Und es spielt keine Rolle. Nämlich seit Jesus Christus gibt es auch diese Kinder Gottes, nicht nur unter den Juden, sondern auch den Heiden. Das heißt, der Gedanke ist der, wir haben ein Israel nach dem Fleisch und dadurch ist man nicht automatisch ein Volk Gottes. Sondern nur die Israeliten sind wirklich Israeliten, die am Herzen beschnitten worden sind und nicht am Fleisch. Die eine Wiedergeburt erlebt haben, die gehören zum wahren Israel Gottes. Das heißt, es gibt ein Volk, ein buchstäbliches Volk, Israel. Und die kann man auf die Nachkommenschaft Abrahams alle ableiten, in allen Stämmen. Aber das ist nicht Volk Gottes, sondern die unter Abrahams Nachkommenschaft, die von Gott gezeugt sind, Wiedergeburt erlebt haben, die sind das wahre Israel. Und Paulus entfaltet diese Wahrheit und es dauert nicht viel. Und im Römer Kapitel 11 wird er sagen, und wisst ihr was? Und wir sind zu diesem wahren Israel durch den Glauben hineingepropft worden. Nichts zu dem natürlichen Israel, zu dem wahren Israel, zu den Kindern der Verheißung. Und darum ist da weder Jude noch Heide, denn alle sind in Christus. Denn ich bin durch den Geist gezeugt, als, ja, was auch immer ich bin, und die sind durch den Heiligen Geist gezeugt. Und alle gehören zum gleichen Volk Gottes. Es ist ein Volk, das wahre Volk. Von daher ist erklärt Paulus deutlich im Galaterbrief und sagt, Hagar, Ismael, das ist eine Linie und diese Nachkommenschaft, die ist Sklaverei, ist Fleisch, kein Erbe. Liebe Geschwister, müsst verstehen, Selbst Isaak, der ja ein Bild für die Verheißung ist, aber er ist nur ein Bild für die Verheißung. Er ist nicht, wisst ihr, was er nicht ist? Schaut mal unten die Linie. Ich habe euch eine andere Linie gemalt. Ja? Das ist die grüne. Da haben wir Sarah. Und wir wissen, dass da Sarah ein Nachkommen verheißen wird. Und Abraham, das heißt, und in ihm werden gesegnet werden alle Nationen, ja? Und was hat Paulus im Galaterbrief? Und in diesem einen Samen, und das ist der Christus. Das heißt, Abraham hat Gott, dem Abraham eine Nachkommenschaft, ein Nachkomme verheißen, der wirklich Gottes Volk ist. Der wirklich das Gottes Volk, aus ihm wird das wahre Gottes Volk kommen. Aber dieses Volk Gottes kommt nicht aus Ismael, es kommt auch nicht aus Isaak, es kommt aus Christus. Und das hat Gott verheißen, das heißt, es gibt eine fleischliche Nachkommenschaft und es gibt eine geistliche Nachkommenschaft Abrahams. Und das wahre Volk war von Anfang an immer das geistliche Volk Gottes, die geistliche Nachkommenschaft. Viele verstehen nicht, was ich lehre und für was ich kämpfe und behaupten, ich bin israelfeindlich oder Ersatztheologie oder was auch immer. Ich sage, nein, Das wahre Israel bestand, besteht und wird immer bestehen. Nur, dass das wahre Israel ist kein Einschub. Es ist auch nicht das eine weg, dann andere wieder weg und kommt das andere. So, jetzt, Gott hat Israel gemacht, dann hat es versagt, Gott hat es auf die Abstellgleis gestellt. Dann hat er sich die Gemeinde erwählt, dann hat er was mit ihnen gemacht, dann hat er sie entrückt und dann holt er wieder das Israel nach dem Fleisch wieder vom Abstellgleis zurück. Nein, das wahre Israel war immer in Abraham und zwar über die Linie des Christus der Verheißung. Und es bestand schon, übrigens diese Gläubigen begannen schon mit Abraham und er glaubte. Schau mal, es gab immer wieder, die Gottes Verheißung geglaubt haben und gerettet worden sind. Zu diesem Volk dazu gehörten. Übrigens dazu gehörte dann auch eine Hure Rahab, das ist das Geschlechtsregister. Dazu gehörten zwei, die ins verheißene Land gegangen sind und gesagt haben, Gott kann es tun, wir glauben ihn. 10 haben nicht geglaubt. Versteht ihr, es waren immer die Gläubigen. Und das heißt, und denn in ihnen war ein anderer Geist. Es waren Kinder der Verheißung. Sie haben geglaubt Gott und sie haben Gott vertraut und die geglaubt haben, wurden gerettet. Dieses gläubige Volk, dieses verheißene Volk gab es schon immer und es gibt es auch heute und es wird in Ewigkeit bestehen. Und wir dürfen zu diesem Volk hinzugehören. Und das ist das Bild des Einpropfens, das hinein. So dieses Israel nach dem Geist, nicht nach dem Fleisch. Das ist Israel nach dem Geist und das sind nicht Sklaven. Warum? Weil sie nicht unter dem Gesetz sind. Denn jeder, der unter dem Gesetz ist, ist ein Sklave. Versteht ihr, warum wichtig ist, dass wir begreifen, wir können das Gesetz nicht integrieren? Denn da stellen wir uns automatisch unter die Sklaverei. Aber dann gehören wir nicht zum Volk Gottes. Dann gehören wir nicht zu den Kindern. Dann gehören wir nicht zu den Erben. Das ist so, man meint es gut, aber man schadet sich einfach. Aber man sieht es nicht, dass man schadet. Und was Paulus sagt, ihr wollt doch erben. Ja, dann so nicht. Ja, aber Willi, warum soll das schlecht sein? Das Gesetz ist doch gut. Und warum? Du wirst so nicht erben können. Aber warum denn nicht? Ja, weil Gott gesagt hat, dass du ein Sklave nicht erben wird. Und das zu begreifen, auf welchem Boden, auf welchem Weg, unter welchem Bund es Segen gibt, das ist so entscheidend. Und übrigens auch das muss geglaubt werden. Denn es wird uns gegeben nach dem Glauben. Also es gibt diese zweite, diese grüne Linie und Sarah, Isaac. Und jetzt müssen wir das begreifen, dass dass hier Isaac, schaut mal, es ist ein Bild. Isaac ist nicht Christus. Isaac steht für etwas. Aber Isaac ist nicht die Linie. Der Gedanke ist nicht, Ismael ist es nicht. Ah, klar, die ganzen Nachkommen Abrahams von Ismael, die werden nicht bekommen. Aber Isaac ist es. Also ist das jetzige Volk, ist ja jetzt Isaac, also sie erben. Nein, Isaac ist genauso nach dem Fleisch. Steht für ein Volk nach dem Fleisch. Und das ist, was Paulus sagt. Lest mit mir nochmal Vers 25. Denn Hagar ist in Arabien, entspricht aber dem jetzigen Jerusalem. Denn es ist mit seinen Kindern in der Sklaverei. Denn entspricht dem jetzigen Jerusalem. Das heißt, das jetzige Jerusalem, das Israel nach dem Fleisch, ist ein Bild für Hagar. Es ist nicht ein Bild für Islam, nochmal, ich wiederhole mich, aber das ist es nicht. Das ist, was man hineinlegt und man denkt, dass es ist. Nur weil man die Welt anschaut und den Kampf sieht, dann ist es das. Der ganze Krieg, der ganze Hass, der Philister und so weiter. Ah ja, hier steht es doch da. Was steht eigentlich da? Eigentlich ist das schon die Anwendung, aber ich greife ein bisschen voraus. Schaut mal, Vers 29. Aber so wie damals der nach dem Fleisch Geborene, den nach dem Geist Geborene verfolgte, so ist es auch jetzt. Von welchem Kampf ist die Rede? Von welcher Verfolgung? Von welchem Hass? Der nach dem Fleisch verfolgt dem nach dem Geist. Wer waren die ersten Hasser des Evangeliums des Christus? Wer verfolgte Jesus und seine Jünger von Anfang an? Es war das Israel nach dem Fleisch. Es hasste nämlich das Israel nach dem Geist. Sie hassten das. Und sie hassten Jesus dass er gesagt hat, reiß diesen Tempel ab, ich baue ihn in 3 Tagen wieder auf. Boah, der redet gegen ihn den Tempel, gegen unseren Tempel. Sie hassten es und sagten, der redet gegen Mose, er redet gegen das Gesetz. Die haben Paulus dafür gesteinigt. Es ist der Kampf zwischen Fleisch und Geist. Dass Israel heute, das Israel, das ihr kennt, so im Nahosten, das ist Israel nach dem Fleisch. Das wird niemals erben, abgesehen davon. Hat Gott Abraham Land versprochen? Ja, oder? Hat er Nachkommenschaft versprochen? Auch. Haben sie das also schon bekommen? Ja, hatten sie. Hat er sie in das verheißene Land gebracht? Ja. Haben sie das Land gekriegt? Ja. Hat Abraham Nachkommenschaft wie Sand des Meeres bekommen? Ja, auch. Das heißt, diese Verheißungen, die irdischen Verheißungen, haben sich ja schon längst erfüllt. Aber was sagt die Schrift in Hebräer 3? Aber Leute, wenn ihr glaubt, dass das Ziel war, das ist doch nur ein Schatten, ein Bild. Die wahre Ruhe, die wahre Verheißung, die wahre Nachkommenschaft, dass man sie nicht zählen kann, das ist doch nicht irdisch. Deswegen sagt er, darum spricht er heute von einer neuen Ruhe. Und sagt, heute, wenn ihr sein Wort hört, verstockt euer Herz nicht. Denn Josef brachte sie nicht in die wahre Ruhe. Es gibt eine neue Ruhe, die ausgerufen ist, ein neues verheißenes Land, eine neue Nachkommenschaft, die größer, herrlicher ist als das, was damals Gott dem Abraham nach dem Fleisch versprochen hat. Aber nach dem Fleisch haben sie es schon bekommen. Es ist gegeben worden. Denn er hat es erfüllt. Man kann nicht sagen, ja, aber er hat es doch nicht versprochen. Ja, hat er. Und hat ihn auch gegeben. Aber schaut mal, so wie er nach dem Fleisch alle Verheißungen schon erfüllt hat, haben wir ein Bild, das muss man allegorisch verstehen. Das bedeutet, er wird auch die geistlichen Verheißungen alle ebenfalls erfüllen. Und er steht zu seinem Wort. Das wird passieren. Also haben wir hier eine klare Differenzierung, was bedeutet Israel nach dem Fleisch und Israel nach dem Geist. Darf ich euch bitten, an dieser Stelle ganz kurz noch einmal ins Johannesevangelium zu gehen. Ins Johannesevangelium. Und Kapitel 7 erstmal aufzuschlagen. Ich sag euch gleich, okay? Ja, 8 ist gut. 8 ist gut. Schaut mal, Vers 31. Jesus ist bei den Israel nach dem Fleisch, bei den Israeliten. Er spricht mit denen, erklärt ihnen das Evangelium und sie können es nicht verstehen und sie hören es nicht und sie hassen es. Das ist der Kontext. Und jetzt schaut mal, was er sagt. Jesus sprach zu den Juden, die ihm geglaubt hatten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Das ist übrigens ein wahrer Jude, ein wahrer Nachkomme, ein wahres Kind Gottes, ein Nachfolger, wenn er in seinem Wort bleibt. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und jetzt schaut mal, und die Wahrheit wird euch frei machen. Das kennen wir, oder? Das ist so ein Spruch, denn. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Ich weiß, dass wir in unserem Kontext an unsere Bindungen denken. Wir denken an Süchte, wir denken an Zwänge und denken, Jesus macht doch frei. Aber wisst ihr, von welcher Freiheit Jesus sprach? Von welcher Freiheit? Frei vom Gesetz. Denn Jesus sah diese Juden als Sklaven und nicht als Freie. Und versteht ihr, warum sie sich so aufgeregt haben? Die sagen, wir sind Sklaven? Lest mir mit mir weiter. Vers 33, sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Nachkommenschaft. Das bedeutet für sie, wir sind doch keine Sklaven. Das heißt, sie haben nicht begriffen, dass Abraham 2 Söhne hatte. Und der eine in die Sklaverei, und das sind sie. Nein, wir sind Abraham, wir sind Sarah, wir sind Isaak, das sind wir sind frei. Wir waren niemals Sklaven, sie sagen das. Vers 33, Abraham Nachkommenschaft und sind nie jemanden Sklave gewesen. Was sagst du, ihr sollt frei werden? Die verstehen nicht. Was bewirkt das Gesetz? Was offenbart das Gesetz? Welche Versklavung offenbart das Gesetz? Sünde. Sünde. Nicht Pharao, nicht Sünde. Und jetzt steht, Jesus sagt, Was sagst du, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, er betont das. Ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Das Gesetz ist gekommen, um euch davor zu überführen und zu sagen, ihr seid versklavt unter die Sünde. Und die sagen, wir sind frei. Nein, ihr seid wie Hagar, ihr seid wie Ismael, ihr seid versklavt unter die Sünde. Und das sehen sie nicht. Vers 35, der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus. Der Sohn bleibt für immer. Das sagt er ihnen. Ihr seid Sklaven. Übrigens, ihr bleibt nicht. Oh, könnt ihr euch vorstellen, was das mit ihnen gemacht hat? Ihr bleibt nicht. Ihr werdet nicht erben. Ihr werdet nichts bekommen. Aber der Sohn. Und dann sagt er, und das ist so gut, oder? Wenn euch nun der Sohn frei macht, so werdet ihr wirklich frei sein. Ich mache euch frei von der Macht der Sünde, von der Herrschaft der Sünde, von den Folgen der Sünde. Ich mache euch frei. Ihr werdet Söhne. Der Sohn macht frei zur Sohnschaft. Als Jesus das erklärte, das haben sie nicht verstanden, von welchen. Sie empfanden sich als wahre Nachkommen Abrahams. Hey, wir sind Israel. Und die begriffen nicht, das ist Israel nach dem Fleisch. Aber Israel nach dem Fleisch ist versklavt. Die sind unter Sünde, die sind verloren, die werden nichts erben. Das haben sie nicht verstanden. Also schimpfen sie gegen ihn, gewaltig. Jesus sagt zu ihnen, ich weiß, dass ihr Abraham Nachkommen seid, aber ihr sucht mich zu töten, weil mein Wort nicht Raum in euch findet. Also ich sage, ich weiß, ihr stammt von Abraham ab, aber nur weil ihr eine natürliche Abstammung von Abraham habt, das macht gar nichts. Ihr wollt mich töten. Mein Wort findet in euch keine Frucht. Ihr könnt es nicht verstehen, ihr könnt es nicht sehen. Das erzeugt, wisst ihr was? Hass. Und dann kommen diese, ich lese Vers 39, sie antworten und sprachen zu ihm, Abraham ist unser Vater. Jesus spricht zu ihm, wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so würdet ihr die Werke Abrahams tun. Jetzt aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, die ich von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan. Also wenn ihr wirklich Abrahams Nachkommen wärt, nämlich in der Weise, was wahre Nachkommen Abrahams sind, dann würdet ihr mich erkennen, wenn ihr Kinder der Verheißung wärt. Wenn ihr Kinder des Glaubens wärt, dann würdet ihr das tun, was Abraham getan hat. Und er glaubte Gott. Er kannte Christus. Er kannte den Weg der Erlösung. Er vertraute Gott. Das macht ihr nicht. Das, was Abraham glaubte und wo er sein Vertrauen setzte, das hasst ihr und wollt umbringen. Ihr gehört nicht wirklich zu Abraham. Denn wirkliche Nachkommen Abrahams machen sowas nicht. Sie hassen nicht die Brüder. Sie bringen sie nicht um. Sie lieben sie. Aber ihr seid nicht. Ihr seid nicht Abrahams Nachkommen. Was? Wie kannst du das behaupten? Wie? Das ist nicht Israel? Nein, das ist nicht. Aber ich kann meinen Ausweis, ich kann eine DNA. Ich kann das. Na und? Das ist Fleisch. Schaut mal, was Jesus dann sagt. Und ihr kennt diese harten Worte. Vers 42. Wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben. Merkt ihr das? Wenn Gott, die sagen, wir sind Gottes Volk. Wenn Gott euer Vater wäre, das sind sie es nicht. Das heißt, Gott ist nicht der Vater Israels nach dem Fleisch. Ist es nicht. Wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben. Denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen, denn ich bin auch nicht von mir selbst gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel. Das ist Israel nach dem Fleisch, aus dem Vater, dem Teufel. Denn versklavt unter die Sünde, versklavt unter wem? Wer herrscht über die Sünde und durch die Sünde? Der Teufel. Das ist eure Vaterschaft. Das ist eure Beziehung. Das ist euer Bund. So, sie hassen ihn. Sie bezichtigen der Lüge. Und letztendlich wollen sie am Ende ihn töten. Und dann sagt, schaut mal, Vers, ich würde gern alles lesen, aber die Zeit ist schon wieder rum. Vers 56, schaut mal mit mir. Abraham, euer Vater, jubelte, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Ich liebe diese Verse, gell? Das ist so. Abraham, euer Vater, also von dem ihr sagt, ist euer Vater, wisst ihr was? Er redet von ihm und sagt, dass er sich freute über diesen Tag, über den Tag Christi. Er sah ihn. Wie sah er ihn? Gott hat es ihm verkündigt, im Wort. Ihr versteht schon, aus diesem Grund hat er auch seinen Sohn geopfert, denn er wusste, im gleichen Bild wird er auch ihn aus dem Tod wieder zurückbekommen, weil Gott ja seinen Sohn opfern wird. Also wenn er das versprochen hat und das mit seinem wahren Sohn macht, dann kann er es mit meinem doch auch tun. Abraham wusste von der Opferung des Sohnes als Stellvertretung und er glaubte. Er sah sogar diesen Tag, im Glauben sah er ihn. Und wisst ihr was, er freute sich damals schon über dieses Evangelium. Und dieser Sohn ist nun da und die Juden, die sogenannten Israeliten, sie kennen, sie sehen es nicht, sie hassen es. Also sagte, da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht mal 50 Jahre alt und du hast schon Abraham gesehen. Wie konnte Abraham dich kennenlernen? Guck mal, du bist doch nicht so alt. Merkt ihr, immer noch nicht verstanden, wer da vor ihnen steht. Und dann kommt dieses Herrliche, Jesus spricht zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Jesus sagt nicht, ehe Abraham war, war ich, was auch schon gewaltig wäre. Das heißt, ich bin wirklich so alt, denn ich war schon da. Er war auch übrigens schon da, aber sagt, ich bin, das heißt Ego Emi, das heißt Jahwe, der ewig Seiende. Ich bin, der ich bin, sagt Jesus. Das heißt, ich bin der, mit dem Mose gesprochen hat, als er gesagt hat, ja, wer bist du? Ich bin, der ich bin. Ich bin, der mit Abraham gesprochen hat, wer bist du? Ich bin, der ich bin. Ich bin der ewig Seiende. Ich bin Gott. Und er sagt, ich bin es. Und da versteht ihr, Vers 59, da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Wir begreifen, warum sie verstanden. Das haben sie verstanden. Er hat sich gerade zu Gott erklärt. Er hat gesagt, dass er immer ist und dass er Jahwe ist und darum Abraham kennt. Und statt sich jetzt zu beugen und anzunehmen und sich Buße zu tun, wollen sie ihn töten, hassen sie ihn. Sie gehören nicht zum wahren Volk Gottes. Sie können nicht Kinder Gottes sein, denn Kinder Gottes würden das nicht tun, die würden Gott nicht hassen. Deswegen sagt Jesus, wer mich verwirft, verwirft meinen Vater. Wer mich annimmt, nimmt den Vater auf. Man kann nicht sagen, wir sind Gottes Volk und Jesus verleugnen. Das ist nicht Gottes Volk. Das kann nicht Gottes Volk sein. Man kann nicht sagen, wir sind Gottes Volk und die Nachfolger Jesu hassen und sie verfolgen. Das geht, das ist nicht Gottes Volk. Können wir reden, wie wir sie wollen, den Anspruch für sich erheben, wie wir sie wollen? Es ist es nicht. Es ist Israel nach dem Fleisch. Es ist unter dem Gesetz. Es ist unter dem Fluch. Es ist verloren in ihren Sünden. Und übrigens, das Gesetz ist für das Fleisch gegeben. Gebt mir noch kurz ein, zwei Minuten und damit schließe ich. Geht mir schnell in den Hebräerbrief. Hebräerbrief, Kapitel 7. Beginnt oder geht es um den Jesu-Dienst als der neue Hohepriester, als der wahre Hohepriester nach der Ordnung Melchisedek. Das heißt nicht nach der Ordnung Levis oder Aarons, sondern es ist eine neue Ordnung. Das erklärt der Herr Hebräerbriefschreiber und er sagt, alles braucht eine Ordnung und das ist eine neue Ordnung. Und dann lest mir mit mir ab Vers 14, was er sagt. Denn es ist offenbar, dass unser Herr aus Juda entspross, von welchem Stamm Mose nichts in Bezug auf die Priester gesagt hat. Und es ist noch weit augenscheinlicher, wenngleich dem Melchisedek ein anderer Priester aufsteht, der es nicht nach dem Gesetz eines fleischlichen Gebots geworden ist, sondern nach der Kraft eines unauflöschlichen Lebens. Er sagt, Jesus Christus ist in der Ordnung Melchisedek nach einer neuen Ordnung ein Priester. Und er sagt nicht, nach dem Gesetz eines fleischlichen Gebots. Damit meint er was? Wie und wann wurde das levitische Priestertum eingesetzt? Von Mose und Aaron. So, das durchs Gesetz. Das Gesetz ist ein was? Ein fleischliches Gebot. Warum sagt er das? Weil für was das Gesetz gegeben? Fürs Fleisch, nicht für den Geist. Das Gesetz ist für das Fleisch gegeben, um das Fleisch zu überführen, um das Fleisch, um die Sünde im Fleisch zu vermehren sogar, habe ich euch gezeigt oder haben wir gelesen von dem Wort. Das ist das Gesetz des Fleisches. Und deswegen lesen wir Vers 17, denn in ihm wird bezeugt, du bist der Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedek. Vers 18, denn aufgehoben wird zwar, das vorhergehende Gebot seiner Schwachheit und Nutzlosigkeit wegen, denn das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht, eingeführt aber eine bessere Hoffnung. Das ist, von dieser Hoffnung reden wir jetzt. Diese neue Hoffnung, das ist diese Erwartung. Und dann erklärt er, dass all das, diese Hoffnung, einen neuen Bund gebracht hat. Einen neuen Bund, einen besseren Bund erklärt. In Vers 12 sagt er, du bist Priester in Ewigkeit. So ist Jesus auch eines besseren Bundesbürger geworden. Es gibt zwei Linien, das ist zwei Bündnisse, Hagar und Sarah. Es gibt Ismael und Isaak und die repräsentieren zwei Bündnisse. Die schatten etwas voraus, die sind nicht die beiden Bündnisse, die repräsentieren etwas. Und da gibt es einen Bund, der in die Sklaverei gebührt, der für das Fleisch gegeben ist, für die Nachkommenschaft, die im Fleisch ist. Und die kriegen diesen Bund. Jeder, der im Fleisch ist, steht unter dem Gesetz. Der kann sich da nicht rauswinden. Und übrigens wird auch nach dem Gesetz gerichtet und damit ist er jetzt schon gerichtet. Denn das Gesetz bewirkt Sünde. Der ist verdammt. Kein Erbe. Jeder, der im Fleisch ist. Aber wenn man im Geist ist, wisst ihr was ist? Ist man unter einem neuen Bund. Und dann mit besseren Verheißungen. Das sind wirklich bessere Verheißungen. Bessere Versprechen. Das ist alles besser. Und das ist, was der Hebräerbriefschreiber immer sagt. Besser, 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 besser. Dieser neue Bund, dieser zweite Bund ist besser. Und das ist, sagt, das geht uns. Vers 13, lest mir mit mir. Kapitel 8, Vers 13, indem er von einem neuen Bund spricht, hat er den ersten für veraltet erklärt. Was aber veraltet und sich überlebt, ist dem Verschwinden nein. Dann erklärt er in Kapitel 9 und sagt, schaut mal, der erste Bund hatte so Tempel und Satzungen und Ordnungen und sagt er, und die haben alles was zu bedeuten, das ist alles Allegorie. So, es gab einen Vorhof, dann gab es ein Heiligtum, das gab das Allerheiligste. Sagt, das hat alles eine geistliche Bedeutung. Das sind alles Schatten und Bilder. Und am Ende sagt er in Vers 8, Kapitel 9, damit komme ich zum Schluss, damit zeigt der Heilige Geist an, dass der Weg zum Heiligtum noch nicht offenbart ist, solange das vordere Zelt noch Bestand hat. Dieses ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit. Nachdem sowohl Gaben als auch Schlachtopfer dargebracht werden, die im Gewissen den nicht vollkommen machen können, der den Gottesdienst ausübt. Es ist nur neben Speisen und Getränken und verschiedenen Waschungen Satzungen des Fleisches. Er sagt, übrigens ein weiterer Hinweis, dass während der Hebräerbriefschreiber das schreibt, der Tempel noch stand. Er sagt, solange die das ausüben, und er sagt, er beschreibt, sie tun das, aber das ist nicht das Eigentliche. Übrigens, das ist nur fürs Fleisch. Das sind, sagt er, Satzungen fürs Fleisch, die bis zu der Zeit einer richtigen Ordnung auferlegt sind. Oh, das ist nicht meine richtige Ordnung. Die richtige Ordnung kommt noch. Oder wann kommt? Und dann erklärte, in Christus Jesus kam diese. Das heißt, nochmal, das Gesetz ist fürs Fleisch. Jeder, der im Fleisch ist, ist unter dem Gesetz. Unter dem Gesetz bedeutet es, versklavt sein, verflucht sein, dem Tod, unter dem Tod stehen. Das ist die Linie, wo er sagt, das ist Hagar, das ist das jetzige Jerusalem. Das sind Kinder Abrahams nach dem Fleisch. Spielt keine Rolle, aus welchem Stamm sie abstammen, spielt keine Rolle. Auch wenn sie, ja, spielt keine Rolle. Und es gibt eine neue Linie. Und die ist in dem Messias, in dem Nachkommen Abrahams, Christus. Und dieser Nachkomme ist gekommen und hat einen neuen Bund eingesetzt. Und jeder, der von Neuem geboren wird, durch die Verheißung, gehört zu dem wahren Volk Gottes, zu dem wahren Jerusalem. Darüber lernen wir in der nächsten Bibelstunde, nächsten Mittwoch, und werden dieses neue Jerusalem kennenlernen. Wir kennen es schon, aber ein bisschen mehr kennenlernen. Und dass dieses Jerusalem nicht von dieser Erde ist, dass es im Himmel ist. Und warum das unsere Mutter heißt und warum er dann Jesaja zitiert und all die herrlichen weiteren Aussagen, die gucken wir nächsten Mittwoch miteinander an. Ich möchte beten. Und dir vom ganzen Herzen Danke sagen, Jesus Christus, der wahre Nachkomme Abrahams, dem die Verheißung, dem die wahre Verheißung gilt, in dem wirklich alle Nationen gesegnet werden, alle, Und somit dir auch, ich danke dir für diesen neuen Bund. Ich danke dir, dass du uns befreit hast von dem alten Bund, dass wir eben nicht mehr unter dem Gesetz sind, dass wir nicht mehr verflucht sind, dass wir nicht mehr gefangen sind unter der Sünde, dass du gekommen bist, der Sohn Gottes, und uns frei gemacht hast. Und wenn du frei machst, der ist wirklich frei und ich bin frei. Und nicht ich alleine, sondern auch meine Geschwister, wir sind frei in dir. Und somit sind wir Kinder der Freien. Ich danke dir für diese herrliche Wahrheit. Und so sehr sie in meinem Herzen Freude und Dankbarkeit auslöst, so wünsche ich mir, dass das in jedem Herzen deines Kindes, Vater, ist, dass er das sehen darf und dass er sich nicht daran stoßt und daran ärgert an dieser herrlichen Wahrheit und für das Irdische kämpft und das Geistliche, das Himmlische gar nicht begreifen sieht. O Herr, offenbare du und zeig diese herrliche Wahrheit, Herr, dass wir mit einem Mund dich loben und preisen. Amen. Ihr Lieben, schönen Abend euch, kommt gut nach Hause. Ich freue mich auf das Seminar am Samstag, wer kommt, auf die Predigt am Sonntag und nächste Bibelstunde.